Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Munich Next Level, dem Podcast, der die Veränderungen, die Transformationen, den Wandel in unserer Stadt begleitet mit den Menschen, die den Wandel mitverantworten müssen und können und die Stadt voranbringen möchten. Und heute haben wir eine Sonderfolge, im Grunde in Kombination mit der Immobilienzeitung oder vor allem mit Alexander Heinze, auf einem Baugrundstück, das in den letzten Tagen in allen Zeitungen zu finden war, weil es eine Grundsteinlegung gab für die Kirschgärten, die sich als das nachhaltigste Quartier Deutschlands behaupten konnten bei der DGNB und die sich von daher auch ganz vorbildlich in diese ganze Debatte Klimaresilienz hineinbegeben, die ja auch Thema der Biennale ist. Und deshalb haben wir uns hier Gäste eingeladen, die das Thema Biennale und Veränderung der Stadt und Klimaanpassung auf ganz wunderbare Weise zusammenbringen. Und ich begrüße deshalb als ersten Gast Frau Professor Merk, die Stadtbaurätin, die einige schon aus dem Podcast kennen, in dem wir über ihre eigenen Aufgaben im Planungsreferat gesprochen haben und die sich heute auch ein bisschen über ihr eigenes Referat hinaus mit der Frage beschäftigen wird, wie kann denn auch eine Biennale vielleicht eine Plattform sein, die die Stadt voranbringt, und zwar nicht nur München, sondern die Städte weltweit, und was man vielleicht auch aus so einer Biennale mitbringen kann. Wir haben Wolfgang Bogner dabei, der als Bauherr der Kirschgärten natürlich ganz besonders an der Veränderung unserer Stadt in München mitarbeitet und der eben als Hauptpartner des Deutschen Pavillons die Biennale auch unterstützt. Und wir sind natürlich gespannt, warum sich ein Unternehmen, ein regionales Unternehmen wie Eckpfeiler in Venedig engagiert. Und dann kann man natürlich nicht über die Biennale reden, ohne einen der Kuratoren dabei zu haben. Und deshalb freue ich mich, dass wir mit Professor Daniele Santucci, einen der Ideengeber, Konzeptgeber des Deutschen Pavillons, der den Titel Stresstest trägt, heute dabei haben im Podcast, um zu erfahren, was wollt ihr eigentlich damit erreichen und wie sind auch die ersten Feedbackschleifen gelaufen, nachdem die Biennale ja schon einige Zeit gelaufen ist. Und vielleicht fangen wir wirklich auch gleich mal mit dieser Frage an. Lieber Daniele, du hast ja unter anderem auch als mit deiner Professur für Gebäudetechnik, die du inne hast, dich schon lange mit dem Thema Klimaanpassung und vor allem aber auch Klimaschutz und Klimaneutralität beschäftigt. Und bist jetzt in Venedig mit einem Konzept reingegangen, das ist so absolut überhaupt gar nicht technisch, sondern eigentlich sehr emotional. Und vielleicht erklärst du mal, was sich hinter diesem Konzept Stresstest, wie es eigentlich heißt, genau verbirgt.
Ja, vielen Dank, Marco. Wir wollten ein Konzept, wir haben uns mit einem Konzept beworben, der die Menschen emotional und physisch in den Pavillon bringen soll. Wir wollten, dass man die Auswirkungen des Klimawandels oder den Stress, den Menschen und Städte erleben unter sich ändernden Klimabedingungen, wirklich physisch erlebbar machen. Und das ist uns gelungen. Also das war die Ursprungsidee, die wir über die gesamte Bewerbungsphase behalten haben. Und das ist tatsächlich auch im Pavillon so umgesetzt worden. Das heißt, Menschen, die den Pavillon betreten, die fühlen auf ihren Häuten, über ihren Köpfen die Hitze, so wie wir sie in einer Hitzewelle heute, aber wahrscheinlich viel öfter in den nächsten Jahrzehnten in Städten fühlen werden.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Blasen Sie warme Luft da rein? Haben Sie Heizluft da aufgestellt?
Wir haben eine Skulptur in einem Raum. Also die Ausstellung ist in zwei Sektionen aufgeteilt, ein Stress- und ein De-Stress-Teil. Im Stressraum haben wir eine Skulptur, die beheizt ist, und wir haben Strahlplatten, die von oben Strahlungswärme abgeben. Und das ist genau das Phänomen, was in einem Außenraum in hohen Hitzebedingungen passiert. Also Abstrahlung von den Oberflächen, von den Fassaden, Rückstrahlung aus dem Boden. Der Raum ist gedämmt. Die Dämmung haben wir aus der Kunstbiennale übernommen. Die war schon drin, aber das war ein Teil unseres Konzeptes. Die Bedingungen, auch die bauphysikalischen Eigenschaften, die so ein Stadtraum hat, nochmal genau darzustellen. Es gibt schon Technik, die sieht man nicht. Es gibt Heizungen. Wir monitoren den Pavillon auch um die Differenzen aufzuzeigen zwischen dem Stress- und De-Stress-Teil. Wir wollen wirklich Evidenz schaffen, dass die Klimaanpassungsmaßnahmen, die wir in dem De-Stress-Teil umgesetzt haben, auch tatsächlich eine Wirkung haben. Und wir haben auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des deutschen Pavillons installiert. Das ist eine der ersten Photovoltaikanlagen in Venedig und sicherlich sogar die allererste auf einem denkmalgeschützten Gebäude, damit die Versorgung der Ausstellung auch regenerativ ist.
Wie warm wird es da drin?
Es wird deutlich über 30 Grad natürlich, weil selbst jetzt sozusagen die Bedingungen in Venedig natürlich, die Luft hat schon mehr als 30 Grad, aber unter den Strahlplatten spürt man eine viel höhere Temperatur. Und das ist genau das Phänomen, was wir auch in Städten erleben. Also die Lufttemperatur ist für uns sehr greifbar als Einheit, aber das, was wir empfinden, ist ja die gesamte Strahlungsumgebung.
Das heißt, wir reden im Grunde zu oft nur über die reine Temperaturzahl und dass die empfundene Wärme wird in Städten vor allem auch durch die Gebäudestrahlung bestimmt, aber auch
durch die Solarstrahlung und natürlich in Kombination mit der Feuchte auch. Also ist dann die empfundene Temperatur viel höher als die Lufttemperatur.
Kurz zum Thema des anderen Raumes, um auch gleich den positiven Aspekt der Lösungsorientierung anzusprechen. Was passiert dann im De-Stress-Raum? Was habt ihr da genau installiert?
Im De-Stress-Raum haben wir die thermische Masse des Gebäudes freigelegt, so wie sie immer ist, also keine Dämmung. Die Fenster wurden geöffnet, das heißt, der De-Stress-Raum hat natürliche Belüftung und wir haben drei große Bäume reingestellt, die Schatten spenden und natürlich durch die Evapotranspiration auch zu einer Abkühlung der Luft beitragen.
Herr Bogner, Sie waren schon drin in den Räumen. Wie haben Sie sich gefühlt?
Also ich durfte halt bei der Eröffnung der Biennale dort sein und ich konnte das wirklich selber fühlen, wie krass die Unterschiede sind. Gell? Hier diese Strahlungswärme mit über 40 Grad zu spüren. Man hält es keine 3 Minuten aus, in so einem Raum zu bleiben. Man will wieder raus. Und wenn man krass auf die andere Seite geht und spürt, was frische Luft möglich macht, was eine andere Temperatur. Und für mich war das ein sehr anschauliches Beispiel, zu kapieren, was passiert zukünftig und wie fühlt sich das an.
Was lernen Sie auch konkret dann draus? Für Ihre Arbeit, für Ihre Entwicklung?
Vielleicht auch, warum haben wir uns als Partner beteiligt? Einmal, weil uns das Thema sehr anspricht und weil es neben diesen anschaulichen Beispielen um sehr viele Lösungsansätze ging. Und diese Lösungsansätze, die finden wir als Projektentwickler eben sehr gut, weil das Thema ist für uns alle herausfordernd, das Thema ist neu, das Thema wird uns alle begleiten in Zukunft. Und ich finde es eben sehr stark, dass auch in der Biennale durch einen 3D-Film, der gezeigt worden ist, sehr viele anschauliche Beispiele dabei sind. Und das motiviert mich, dass Lösungsansätze auch bei diesem Thema möglich sind.
Das heißt, ich war leider ja auch noch nicht da, muss ich mich gleich outen, Frau Merk auch nicht. Die werden wir aber trotzdem gleich was dazu fragen. Dieses 3D-Kino ist quasi wie so ein Rundkino, was man früher so kennt, wo man reingeht und von drei Seiten laufen Videos, die eigentlich erst die Hitze zeigen und dann die gute Welt. Sehe ich das richtig, Daniel? Kannst du das besser beschreiben?
Ja, der Film zeigt im Loop natürlich eine sich aufwärmende Welt, als globales Phänomen. Wir zoomen rein auf Europa. Wir haben uns nicht nur auf Deutschland fokussiert, sondern auf europäische Städte und zeigt anschließend, wie Städte heute gebaut werden. Wir versiegeln sehr viel, wir bauen viel Beton Und die und diese Bauweisen oder die Form dieser Städte trägt dazu bei, dass sich diese Oberflächen sehr stark aufheizen. Es gibt Karten, es gibt Prognosekarten, wie sich die Temperaturentwicklung in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Und anschließend kommen die Lösungen. Und zwar eine ganze Reihe von Lösungen, aufgeteilt in Kategorien. Es geht natürlich um Begrünung, aber es geht auch um Verdunstung, also Wasserflächen. Es geht um Initiativen, es geht um helle Oberflächen und so weiter. Und es ist ein Mosaik an Fotos, an Videos, die diese Vielzahl an Lösungen zeigen.
Ja, und jetzt eben an Frau Merck die Frage gerne nochmal. Sie waren jetzt noch nicht da, aber es gibt trotzdem diese Einsicht schon, es geht vor allem um gefühlte Wirklichkeit. Auf der anderen Seite, Sie auch als Wissenschaftlerin oder als Professorin, das Thema faktenbasiertes Arbeiten ist ja ein Thema, was auch die Politik eigentlich natürlich antreiben sollte. Wir wissen schon alle lange, dass sich das Klima verändern wird. Wir wissen aber auch, dass bisher zu wenig passiert ist. Wie schätzen Sie jetzt diese Idee des Architekten und wirklich hier in dem Fall ja auch mit Frau Endres, eine Münchner Architektin, die Sie auch gut kennen, im Grunde da ein Konzept macht, das sich vor allem auch auf die gefühlte Wahrheit verlässt und dass die vielleicht eine Veränderung bringt?
Also ich freue mich natürlich sehr, wenn ich im Oktober auf die Biennale selber gehen darf. Bin schon ganz neugierig und habe auch große Erwartungen, dass der Deutsche Pavillon endlich mal was Greifbares bietet. Und ich glaube, bei dem Konzept, so wie ich es jetzt verstanden habe, geht es ja darum, dass wir Dinge begreifen. Das ist ja immer ein Teil vom Lernen. Man geht ja auch mit Studenten vor Ort und sagt, hockt euch mal auf den Platz hin und denkt euch in den Platz rein, bevor ihr anfangt, irgendwas zu planen. Und ich sehe das eigentlich so, ein Lerneffekt ist immer dann da oder ein Erreichen von Menschen, wenn ich entweder meine eigenen Erfahrungen mit den Erfahrungen des Gegenüber verbinden kann oder, und so stelle ich mir den Pavillon vor, wenn die Besucher sozusagen ihre eigenen Erfahrungen mit dem verbinden können, was sie dann dort erleben. Und ich meine, dass das jetzt zu kurz gesprungen wäre, wenn man einfach sagt, ja, das ist dann die Emotion und das Erleben. Ich meine, wir erleben ja viel und gehen dann raus, schütteln uns und that's it. Ich glaube, das, was der Pavillon und dann auch das ganze Programm und die Materialien, aber eben auch, und das finde ich genial, dass die Kirschgärtner Münchner Projekte auch als Referenz dienen, wenn ich Emotionen mit Erkenntnis verknüpfen kann. Daraus entsteht ja dann sozusagen diese andere Art der Reflexion. So interpretiere ich jetzt mal das Konzept. Bin gespannt, was es dann bei mir auslöst, weil ich denke, Biennalen, egal jetzt ob Architekturbiennale oder Kunstbiennale, die bieten einfach einen Raum, auf einer anderen Ebene mal zu reflektieren, was man da immer macht. Und bei dem Thema Klimaneutralität, Klimaresilienz, wie gehen wir eigentlich mit den ja nun greifbaren Veränderungen in unserer Umwelt um, ist ja die, muss ich mal schon sagen, die harte Erkenntnis, dass nichts machen nicht reicht. Also unsere Branche, sagen wir Herr Bogner und ich, ne, wir kriegen dann gesagt, wenn ihr jetzt nichts bauen tät, wäre alles gut. Und dann sagen wir, Leute, wenn ich überhaupt nichts baue, ist gar nichts gut. Und dann stellt sich die Frage, was kommt denn dabei raus oder rum? Und ja, wenn ich die Dinge, die ich so mache, anlege, dass sie den Ist-Zustand verbessern, dann habe ich was gekonnt. Und das ist jetzt bei unserem Stadtentwicklungsplan eigentlich so die Prämisse. Der gibt da so eine Orientierung, wenn ich diesen Bogen schlagen darf. Aber ich bin natürlich extrem neugierig auf Venedig.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Die Stadt München macht ja schon einiges. Sie haben eben Stadtentwicklungsplan, der jetzt sehr stark eben auf diese Klimasachen geht, dass eben neue Quartiere unter klimaresilienten Gesichtspunkten entwickelt werden müssen. Sie sagten aber auch gerade, ja gut, man geht in diesen Raum rein, man hat die Erfahrung, dann geht man raus, schüttelt sich und sagt, ja gut. Und das ist ja eigentlich das, was wir täglich auch erleben. Ne? Wir sagen, die Fakten sind da, aber wenn man jetzt gut heute rausguckt und durch die Stadt geht, sagt man, wo ist das Problem? Ja, so warm ist es ja gar nicht. Wie kriegen Sie das hin? Wir können ja nicht die ganzen Münchner jetzt in diesem Pavillon sperren.
Ja, ich denke, indem man diese Verknüpfung, was ich jetzt gerade so abstrakt formuliert habe, zwischen eben der eigenen Erfahrung und Emotion mit Erkenntnissen verknüpft. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt sind wir dann wieder in München und nicht mehr in Venedig, dann kann man zum Beispiel Stadtspaziergänge machen. Man kann die Leute einladen, an verschiedene Orte zu gehen, sich die Dinge vor Ort anzuschauen. Also ich selber habe mir in den vergangenen 2 Sommern die Mühe gemacht, dass ich in unsere Neubauquartiere getrabt bin und mir angeschaut habe, was eigentlich diese Rasengittersteine, die wir für die Feuerwehrzufahrten brauchen, in den Höfen auslösen. Und die sind einfach Mist. Das muss man so sagen. Und der zweite bauliche Rettungsweg, der erstmal mehr Kosten verursacht, ist eigentlich kein Luxus, sondern wenn wir in 20, 30 Jahren jetzt für so eine Wohnanlage denken, eigentlich ein Muss. Das konnte man vor 30 Jahren noch anders sehen. Da ist der Rasengitterstein gut überwuchert, man hat ihn gar nicht mehr gefunden manchmal. Aber heute mit diesen Sommern und Dürreperioden schafft es auch der beste Gärtner nicht, den Hof so zu bewässern, dass das auch nur ansatzweise eine Überlebenschance hat. Das ist was sehr Einfaches. Und ich sage Ihnen, wenn ich mit dem Stadtrat da rausgehe, und das machen wir ja auch, also nicht nur mit den Bürgern, wo wir Rundgänge anbieten, sondern wir gehen im Planungsausschuss raus und du suchst dir 2, 3 so Orte aus und du schaust dann da drauf, dann versteht das jeder. Dann muss ich da nicht einen langen Vortrag halten. Wenn wir aber abstrakt, ich sage jetzt mal, im Planungsausschuss sitzen und dann kommt irgendeiner und sagt, jetzt muss ich diesen blöden zweiten Rettungsweg machen, den haben die wieder im Bebauungsplan festgeschrieben, Entbürokratisierung muss abgeschafft werden. Dann klingt es gut. Und diese 2 Perspektiven zu verknüpfen, da sehe ich auch schon eine wichtige Mission, sage ich jetzt mal, in meiner Arbeit, weil es halt nicht reicht, nur Pläne hinzulegen. Und ich glaube, das gilt jetzt auch für Herrn Bogner und diejenigen, die bauen. Baumkirchenmitte ist auch ein gutes Projekt, wo Andrea Gebhardt mit dabei war, wo man damals gesagt hat, das liegt in so einer Achse, wo eine große Luftschneise ist. Und wenn ich da schaffe, nur die Hälfte zu bebauen, auch gerne dichter, dann habe ich da was gekonnt. Aber das mit dem Rasengitterstein, das muss man nur nacharbeiten.
Wie habt ihr das bei den Kirschgärten mit dem Rettungsweg und dem Rasengitterstein gelöst?
Ja, also für uns war ja die Vision für dieses Quartier lebendig, nachhaltig und grün. Und wenn ich das Thema nachhaltig und grün sehr ernst nehme, dann achten wir auch auf Qualität. Das heißt, wir haben hier überall den zweiten baulichen Rettungsweg und vermeiden diese Rasengittersteine. Warum? Weil es uns auch um die Aufenthaltqualität der Außenbereiche geht. Und ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn ich ein Gesamtbild und ein Gesamtkonzept vor Augen habe und sage, das wird ein lebenswerter Raum. Und was muss ich heute tun, dass dieser Lebensraum auch in 10 und in 20 Jahren für Menschen ein Wohnraum oder ein Lebensraum ist, wo er sich wohlfühlt, gell? Und ich glaube, dann hat man einen anderen Blickwinkel auf die Entwicklung, auf das Planen und Bauen. Und das ist vielleicht die Besonderheit oder warum ich aus Überzeugung Projektentwickler auch bin, weil wir Sachen umsetzen, weil wir Teil eines Stadtgebietes sind, ob jetzt in großen, mittleren oder kleinen Projekten, und wir was verändern. Und wir haben ja so den Ansatz, dass 80% unserer Projekte sind sogenannte Brownfields, also versiegelte Flächen. Und dann gehe ich schon mal mit einem anderen Blickwinkel an einen Stadtraum ran. Der ist nämlich heute schon bebaut. Ich sehe, wenn wir hier vor Ort sind, wie wirkt der, gell? Und was mir hier vor mehreren Jahren total intensiv aufgefallen ist, das wirkt hier wie eine Wärmeinsel. Warum? Weil 100% der Flächen versiegelt sind, weil wir lauter dunkle Dachflächen haben. Und diese Strahlungsenergie im Sommer, die ist so eminent, dass man das hier richtig gespürt hat, gell? Und das war für uns auch mit ein Punkt zu sagen, wenn wir diesen Lebensraum verändern, wollen wir den zukünftig auch sehr positiv beeinflussen. Und das ist unsere Motivation, Dinge zu verändern.
Aber das kostet auch erstmal Geld. Ja, Sie pflanzen, glaube ich, 400 Bäume, sowas habe ich gelesen, eben bauen 2. Rettungswege und. Müssen das Ganze dann auch bewässern über die ganze Zeit? Ja, eben, dass eben diese Steine oder die Flächen auch schön grün und kühl bleiben. Heißt das, es wird hier Wohnungen geben, die dann fast unbezahlbar sind?
Nein, sondern Unser Ansatz ist, wir entwickeln und planen das von der ersten Minute an in puncto Klimaresilienz, Nachhaltigkeit. Und wir pflanzen die richtigen Bäume auch an die richtigen Stelle mit der meisten Wirkung. Das heißt, wir gestalten das zukünftig so, dass hier dieser Lebensraum sehr robust wird. Und wir merken ja, wir haben immer heftigere Ausschläge, immer kürzer. Wir können hier Vorsorge treffen, um was abfedern. Also man kann sich nicht für jeden Fall rüsten, aber für uns ist es so, wenn wir ein Quartier entwickeln, schauen wir auf die nächsten 50 Jahre und sehr stark auf den Lebenszyklus. Und wenn ich diese Betrachtung habe, komme ich weg von dieser monetären Bewertung der Baukosten, sondern ich schaue eigentlich auf den Lebenszyklus. Und unsere Währung zukünftig ist auch für die Bewohner die Warmmiete. Und deswegen beschäftigen wir uns eben auch mit klimaneutralen Energiekonzepten, mit einer Holzhybridbauweise, also mit vielen Aspekten, die auch den Bewohnern zugutekommt. Gell? Und daraus habe ich eine andere Gesamtbetrachtung, wenn ich das auf den Lebenszyklus beziehe.
Ich mache noch mal kurz den Schwenk jetzt zur Biennale. Gab es denn da irgendwo auch Ideen, wo Sie gesagt haben, ja, das wär auch nachdenkenswert?
Absolut. Also diese vielen Lösungsbeispiele motivieren total. Und was auch klar wird, in so einer internationalen Ausstellung, sich bei diesem Thema zu vernetzen, auszutauschen, weiterzulernen, sich weiterzuentwickeln, da liegt die Kraft drin. Gell? Und das über Grenzen hinweg. Und in Venedig merkt man schon, auch im Mai waren die Temperaturen schon sehr heiß. Also ich bin da schon in einem anderen Teil der Erde, merke, diese Herausforderungen sind noch stärker wie bei uns. Und ich finde, solche Ausstellungen sind eine extrem gute Plattform und hilft uns auch, Themen von der Bedeutung und der Wichtigkeit zu zeigen. Und wir sehen uns als kleiner Teil hier mitzuwirken und durch die Vernetzung von ganz unterschiedlichen Disziplinen, da sehe ich eigentlich die Zukunft, da sehe ich die Chance, weil zukünftig wird auch hier ein Mediziner und andere, auch ein Sozialpädagoge und ganz alle Facetten, die eigentlich zum ganzheitlichen Thema dazugehören, mit dabei sein, weil uns dieses Thema wird jeden betreffen und geht jeden an und braucht auch neue Ansätze.
Aber gab es denn in Venedig konkrete Projekte, wo Sie gesagt haben, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir sowas umsetzen?
Also es ist wie eine Anregung zu bekommen. Gell? Das ist wie motiviert zu werden. Bleibt dran, es lohnt sich und man hat Lösungsansätze, die auch wirtschaftlich umsetzbar sind und die einen deutlichen Mehrwert bringen. Und für uns ist es die Motivation, gerade in der Quartiersentwicklung, stell am Anfang schon diese Weichen und entwickle es in diese Richtung, dann bist du auf den richtigen Kurs. Also wir sind überzeugt von diesem Ansatz, dass zukünftig das Thema Klimaresilienz eine ganz große Bedeutung haben wird für jede Quartiersentwicklung.
Und Daniele, vielleicht an dich nochmal die Frage mit den Beispielen, was auch gerade besprochen wurde, eben dieser Weg von der Emotion zur Erkenntnis. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch den Katalog, den ihr herausgegeben habt, wo ihr auch konkreter, tiefer in die Beispiele reingeht und auch eigentlich Handreichungen für die Branche entwickelt und für Politik wie auch Umsetzer. Was ist denn das, was die Kirschgärten sind da, glaube ich, einer der Beispiele, was ihr in dem Katalog festgehalten habt, warum das für euch so ein Paradebeispiel ist für das, was ihr darstellen wollt?
Ja, im Katalog haben wir verschiedene Beiträge gesammelt, auch aus verschiedenen Disziplinen. Also wichtig war es uns zu zeigen, dass dieses Thema viele Facetten hat. Es betrifft natürlich die Medizin, es betrifft die Meteorologie, es betrifft, es kommen zusammen Landschaftsplanende Architekten und Architekten, aber auch es betrifft die Versicherungen. Also es gibt eine Vielzahl von Akteurinnen, die in diesen die sich mit diesem Thema beschäftigen und aus verschiedenen Seiten ihren Beitrag und ihre Expertise bringen. Und das war ein wichtiger Aspekt, den wir im Katalog konkretisiert haben. Und die Kirschgärten sind ein Paradebeispiel dieser interdisziplinären Planung. Also es geht nicht nur um Bauen im engsten Sinne des Wortes. Es geht um eine Planung, die die Versiegelung als größten Hebel erstmal hat, um das Stadtklima auf einer mesoskaligen Ebene zu beeinflussen. Aber dann stehen die Menschen in den Mittelpunkt, die Qualitäten, die sozusagen 2 Meter über dem Boden herrschen sollen. Also in den Kirschgärten konkretisieren sich viele Aspekte und viele Lösungen.
Gerade die Temperatur habt ihr, glaube ich, auch, das ist ja einer der Hauptbereiche, in denen du auch unterwegs bist mit deinen Beratungsunternehmen, auch Climate Flux und vor allem auch als Initiator der Bewegung der Climate Walks, die weltweit mehr oder weniger als zivilgesellschaftliche Bewegung Klimarundgänge in Stadtvierteln organisiert und dabei misst, wie sich das Klima konkret darstellt und was für Auswirkungen im Grunde auf den Organismus entstehen. Und ich glaube, gerade hier bei den Kirschgärten, die damals noch Kirschgelände hießen oder genannt wurden, war ja durch die 99,9%ige Versiegelung in über 50 Grad im Sommer durchaus üblich. Ich habe auch hier mit Bewohnern mal gesprochen, die immer gesagt haben, wenn sie hier entlang radeln mussten, dann haben sie vorher nochmal tief Luft geholt, weil sie immer Angst hatten, jetzt schmilzt ihnen gleich irgendwie ihre Reifen weg, wenn sie durch diesen Asphalt hier geradelt sind. Was habt ihr da bei dem Thema Klima auch gerade in diesem Buch nämlich genau dargestellt mit diesem Klimaleitfaden, der, glaube ich, durchaus deutschlandweit als einzigartig bisher zu gelten scheint?
Ja, also der Leitfaden zum Klima und zur Biodiversität der Kirschgärten ist wirklich beispielhaft, weil es als Leitlinie gilt für die Gesamtplanung und es Prozesse generiert oder Stufen im Prozess, die in Zukunft viel häufiger in den Bau- bzw. in den Umsetzungsprozessen stattfinden sollte. Die Maßnahmen, die wir auch im Pavillon zeigen, die sind ja umgesetzt, aber die Komplexität besteht ja auch darin, in den Planungs- und Umsetzungsprozesse alle diese Maßnahmen zu kombinieren. Und da entstehen natürlich Konflikte. Es entstehen auch Synergien. Aber die Herausforderungen, die wir haben, und das ist auch ein Teil des Stresstests, den wir als Planende haben, also wie setzen wir das um? Wie können wir das im Einklang bringen mit den Normen, aber auch mit den Gesetzen, die herrschen und mit den Bauprozessen, so wie wir sie bisher kennen?
Die Frage gebe ich gleich mal an Sie weiter, Frau Merk. Genau, die ganze Umsetzung mit ganzen Normen und Gesetzen und Auflagen und Bürger berücksichtigen und. Wie kriegen Sie das unter diesem Gesamtbegriff dann auch das Ganze noch klimaneutral zu machen hin?
Ja, ich denke, wir haben ja große Debatte auch von den Normen wieder abzusehen und eher jeweils auf das konkrete Projekt und den konkreten Ort bezogen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auszuwählen. Also Stichwort Gebäudetyp E, wobei das jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen ist, weil es ja nur an das Haus referenziert, wohingegen jetzt so ein Leitfaden oder eine Betrachtung eines ganzen Quartiers dann ein anderer Maßstab ist. Ich finde das Besondere tatsächlich an den Kirschgärten, jetzt sage ich mal, dass wir gemeinsam in der Entwicklung dieser Flächen uns nicht darauf ausgeruht haben und gesagt haben, wunderbar, da entsiegeln wir in Größenordnung gut ist, ne? Sondern dass man sich wirklich überlegt hat, wie kommen die Dinge zusammen. Wir haben als Stadt ja schon auch vielfältige Erfahrungen mit Forschungsprojekten, wie beispielsweise Grüne Stadt der Zukunft. Wir haben gestern eine Ausstellungseröffnung gehabt zum Klimaquartier Rammersdorf, wo Bestand ist und weitergebaut wird, auch ein ziemlich großes Quartier. Und was man da lernen kann, und so wurden ja auch die Kirschgärten entwickelt, ist, dass es natürlich um Gestaltung geht. Es geht auch um Städtebau. Aber vorher muss man diese ganzen Parameter sich anschauen und überlegen, wie kann ich aus diesen sozusagen Rahmenbedingungen dann das in eine gute Gestaltung umsetzen. Und Gestaltung heißt natürlich Gebäude, in dem Fall jetzt auch Materialien, heißt aber auch, wie organisiere ich die Frei- und Zwischenräume, all diese Faktoren. Ich sage jetzt mal, früher so wie ich das auch noch in den 80er Jahren gelernt habe, hat man schon die groben Parameter des Ortes natürlich eingepreist. Aber dann kam erstmal der Entwurf und dann hat man geguckt, wie bringt man das zusammen. Und ich glaube, die Veränderung oder das Andersdenken, was, denke ich, jetzt auch in den Leitfäden und bei der Biennale Thema war, ist, dass das am Anfang kommt. Und dann ist es aber auch nicht so wie ein Rezept, sondern dann ist es ein iterativer Prozess, wie ich zu den einzelnen Lösungen komme. Und das hängt dann zum Teil natürlich auch von den Nutzern ab, von dem, was möchte ich da tun. Wir reden jetzt hier doch schwerpunktmäßig über ein Wohngebiet. Wir würden vielleicht ein paar Sachen auch anders gestaltet und bewertet haben in einem Gewerbegebiet oder auch bewertet haben müssen. Und insofern, glaube ich, stellt das so Denkweisen und auch Prozesse, die so eingeübt waren in unserer Disziplin, in Frage. Und das hat dann auch was mit Risikobewertung zu tun. Zu Recht haben Sie ja gesagt, ja, Versicherungen, ne? Oder Banken, die wollen ja alle immer wissen, alles ist gut. Und dann sagt der Unternehmer, ja super, ich trage eh schon Risiko. Und unser ganzer Bebauungsplan ist sozusagen die Risikoabwehr. Und da müssen wir uns ja schon fragen, wehren wir das Risiko an der richtigen Stelle ab? Und da geht man jetzt neue Wege und das finde ich auch wirklich richtig. Das heißt aber, dass sich Leute besser austauschen müssen, die an so einem Projekt gemeinsam handeln. Sie müssen auch, also Kooperation ist das eine, das andere ist eine gemeinsame Verantwortung. Und das ist, glaube ich, neu, weil dieser Verantwortungskatalog, der war in dem üblichen, sage ich mal, tradierten Formen relativ klar aufgestellt, wer wann für was verantwortlich ist. Und ein Teil unserer riesigen bürokratischen Konglomerate resultieren daraus. Und wir müssen jetzt sagen, nee, wir gucken an, wo ist wirklich das Risiko und wie übernehmen wir da Verantwortung und wie teilen wir die auch auf. Und dann kommt man zu anderen Lösungen.
Haben Sie da, weil Kirschgärten gilt ja ein bisschen ins Vorzeigequartier, haben Sie da aus der Entwicklung auch was gelernt, was Sie jetzt sagen, okay, das können wir bei anderen Bebauungsplänen bei anderen Quartieren auch anwenden?
Ja, wir lernen immer was, aber natürlich kann ich mir nicht, also ich würde mir dann überall Herrn Bogner wünschen. Das klappt vielleicht nicht. Also ich denke tatsächlich, das sieht man ja auch, wenn man auf die Bebauungsstruktur guckt, dass man schon gut überlegen muss, wie komponiert man auch die Flächen im Verhältnis jetzt zur Nachbarschaft und zum Kontext. Ich meine, für mich ist ja jedes Projekt in sich wichtig. Aber ich muss es ja in die Gesamtstadt einpassen. Und da ist das, was Herr Bogner vorher gesagt hat, das war eine Hitzeinsel. Du hast es ja auch gesagt. Und dann ist ja schon die Frage, wenn ich diese Hitzeinsel verändere, was bedeutet das für die Nachbarschaften? Und welchen Beitrag kann dann das Projekt Kirschgärten nicht nur in sich schlüssig entwickeln, sondern auch für die Gesamtstadt und auch an der Stelle? Und daraus, glaube ich, kann man eine ganze Menge Bezüge und Qualitäten ableiten. Also jetzt zum Beispiel so ein Leitfaden ist dann für uns eine Referenz auch wieder fürs nächste Projekt. Dann verändert er sich auch wieder. Ich finde, das ist legitim. Aber man kommt dann einfach einen Schritt weiter. Zum Beispiel diese 409 Bäume. Das klingt natürlich super, ne? Aber wenn wir wissen, dass wir Bäume mit einem, glaube ich, 36 Kubikmeter Unterbau wollen, damit wir sie eben nicht jeden Tag bewässern müssen, ist das auch, was im Untergrund sich abspielt, haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, enorm wichtig. Oder die Frage, dass wir hier mit Bodengeothermie arbeiten, wo der Wasserstand unten drunter eine enorme Rolle spielt. Jetzt haben wir schon gute Karten, wie das Grundwasser in München ist, aber auch das verändert sich. Wir haben ja jetzt einen Wärmeplan aufgelegt. Ja, der ist nur so gut, wie das Wasser im Untergrund hinterher das so macht wie der Wärmeplan. Also, sage ich mal, das sind jetzt so Erkenntnisse, die man in der Größenordnung, glaube ich, mit dieser Art von Energie haben wir jetzt so an anderer Stelle nicht. Wir haben die Tiefengeothermie wie in Freiham. Also wir lernen da bei jedem Projekt eigentlich auch dazu und auch die Grenzen. Ich meine, diese Schluckbrunnen, die man da braucht, das ist jetzt wieder was sehr Ingenieurtechnisches. Das ist in so einem Plänchen so ein Punkt, ne? Aber wenn man dann genau anfängt, was ist denn das? Das ist ein riesen Betondingsbums da unten drunter, wo ich auch wieder hin muss. Also es reicht auch nicht zu sagen, es ist jetzt ganz toll, wir machen diese oberflächennahe Bodengeothermie. Also aus solchen konkreten Projekten, die umgesetzt werden, lernen wir wieder was für die größeren Konzepte der Stadt und umgekehrt.
Was vielleicht auch wieder gerade mit diesem Interdisziplinären zu dem Gesamtansatz der Biennale passt, weil der Kurator Carlo Ratti ja auch dieses Motto rausgegeben hat, Intelligence, Natural, Artificial und Collective. Und da vielleicht auch dieser Spannungsbogen ganz interessant ist, weil Elisabeth Endres, die Mitkuratorin, ja auch eine große Verfechterin der Einfachheit ist, während der Kurator ja eben als Smart City Guru gilt und eher zu sehr technischen Lösungen neigt. Wie ist es denn jetzt hier bei den Kirschgärten auch in dieser Balance zwischen überladen mit technischen Finessen, die alles noch effizienter machen, oder einfach die Lösung zu suchen? Was macht Sinn?
Also wir sind ja ein pragmatischer Umsetzer, und für uns steht an erster Stelle, was macht Sinn und was bringt einen Mehrwert. Also wir sind jetzt keine absoluten Technikfreaks, sondern je einfacher, desto besser ist unser Grundsatz, gell? Und aber das Thema interdisziplinär zu denken, das wird immer wichtiger, weil wir, ob jetzt bei der Energieversorgung zukünftig kombiniert denken müsst, weil hier wird ja ein Großteil des Stroms über Photovoltaik erzeugt, und damit bringe ich Stromerzeugung mit Wärmeerzeugung zusammen. Und dieser interdisziplinäre Ansatz, der heute schon mal ein paar Mal gesprochen worden ist, das ist auch der Schlüssel, denn die Themenstellungen werden komplexer, herausfordernder, und wir brauchen da Lösungen, die nachhaltig sind und die sinnvoll sind. Und das motiviert uns, das treibt uns an, das auch in der Quartiersentwicklung umzusetzen. Und jetzt haben wir das Besondere auch, dass wir hier an der Stelle auch einen Großteil im Bestand halten werden und auch mitbekommen, wie verhält sich der Gebäudebestand denn im Betrieb. Und was erleben die Bewohner, was geben die für ein Feedback? Weil wir kümmern uns auch im Quartiersmanagement um das Quartier. Und ich finde, das ist zukünftig auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gell?
Der sogenannte Community Manager, der da kommt.
Ja, richtig. Und auch wenn wir über Klimaresilienz sprechen, kann ich natürlich auch, so wie wir hier die Anwohner in Workshops mit eingebunden haben, wie wir Spielplätze, wie wir Grünflächen mitgestalten, welche Ideen sie haben, kann ich das ja auch mit den Bewohnern zukünftig machen und kann sagen, was verändern wir hier und was kommt auch von den Bewohnern an Anregungen. Und so wie wir in der Zusammenarbeit mit der Frau Professor Merk und ihrem Team hier ganz hervorragend zusammengearbeitet haben, weil wir sagen, wir wollen hier ein besonderes Quartier schaffen, wenn man die Chance hat, ein komplettes Quartier zu entsiegeln. Und natürlich liegt hier im Städtebau die Grundlage dafür. Aber damit dieser Städtebau auch entsteht, haben wir uns im Vorfeld genau überlegt, was bedeutet das, was schreiben wir aus, was möchten wir zukünftig. Gell? Und auch hier dieser überregionale Kontext, quasi hier der Grünzug zur Würm, die Einbindung hier auch welche Qualitäten gibt es hier im Umfeld mit zu berücksichtigen. Das ist ja die Faszination der Projektentwicklung, weil wir hier Stadt gestalten. Und den meisten Aha-Effekt, weil deine Frage ja vorhin so ein bisschen auf Hightech und solche Themen, das waren für mich dieses neue Werkzeug der 3D-Simulationen. Wir konnten quasi im Winter simulieren, über die Winde, wo kommt der Wind her, welche Verwirbelungen gibt es, wie können wir darauf reagieren, wo legen wir Kinderstellplätze hin, um ausgewogen im Sommer und Winter ein Konzept zu machen. Und mit diesen Werkzeugen, da bin ich überzeugt, die helfen uns in Zukunft auch Entwicklungen vorauszusehen und auch weitere Anpassungen zu machen. Und für mich ist das wie so ein Kompass, den ich neu habe, wo ich wieder einen neuen Weg gehe und sage, Werkzeuge, die wir haben, um das auch mitzugestalten. Gell?
So eine Art digitaler Zwilling ist das im Grunde,
ja.
Dann, gell?
Ja. Ich hebe das jetzt nochmal auf die Ebene Biennale, Herr Santucci. Welche Rolle spielt denn die Biennale als Plattform eben vielleicht für solche innovativen Ideen oder auch für konkrete Lösungen? Jetzt mal jenseits der ganzen Konzepte und Visionen, die da vielleicht zu sehen sind.
Ja, die Biennale ist ja eine ganz tolle Plattform, um sich rumzuschauen, was passiert denn auf der Welt, was sind die Themen. Es ist ja die größte Architekturbiennale, also die Venedig-Biennale ist die größte Architekturbiennale mit Pavillons und Beiträgen aus der gesamten Welt. Das heißt, man lernt sehr viel von den anderen und man sieht die Vielfalt, auch die Interdisziplinarität, die schon oft genannt wurde. Aber das ist wirklich ein großes Labor, in dem man Ideen sieht, konkrete Projekte auch und unterschiedliche Ansätze. Und man lernt dort viel voneinander.
Und wie bekommt man das hin, dass diese Ideenschau dann auch wirklich in konkrete Projekte dann auch umgesetzt wird? Ist denn die Lernbereitschaft auch dann da?
Das ist die Hoffnung. Also zurück zu unserem Konzept vielleicht. Also wir wollten bewusst keine didaktische Ausstellung machen, sondern eben durch diese durch die gefühlten Temperaturen in dem Fall bestimmte Phänomene erlebbar machen, damit sie jeder Besucherin, jedem Besucher wirklich etwas mitgeben. Das haben auch andere Pavillons gemacht. Viele Pavillons haben sich natürlich mit dem Klima als Thema, mit der Begrünung, mit Ökosystemen beschäftigt. Es ist ein großes Thema. Und dieser Titel, Intelligence Natural Artificial Collective, war für mich sehr stark. Also der Titel wurde ja erst, nachdem wir uns beworben haben, mit dem Stresstest bekannt gegeben. Es war aber eine gute Fügung, weil natürlich ist dieses Zusammenwirken der Natur, also wir müssen in Zukunft viel mehr mit der Natur planen und bauen und die Natur, der Natur eine andere Rolle in unseren Städten geben. Aber wir bauen ja Künstliches sozusagen. Also die Artificial ist, die Stadt ist künstlich an sich. Das heißt, die Balance oder das Zusammenwirken dieser zwei Elemente ist sehr wichtig. Und Collective ist natürlich wir als Menschheit, als Zivilgesellschaft, wie gehen wir damit um und wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Und wir haben heute auch digitale Tools, die uns helfen können, diese Herausforderungen besser zu handeln.
Darf ich nochmal auf das Klimaanpassungsthema zu sprechen kommen, weil wir vielleicht auch nochmal konkreter diese Zahlen nennen müssen. Wir haben ja jetzt den trockensten Frühling wieder gehabt seit wahrscheinlich Wetteraufzeichnungsbeginn. Daran hat man sich schon gewöhnt. Es gibt immer den schönen Satz, dieser Sommer, auch wenn er noch so heiß ist, wird der kühlste sein, den du in deinem Leben noch so erleben wirst. Es gab jetzt kürzlich wieder 4 Unwetter innerhalb von einer Woche in den USA, die eigentlich nur alle 1000 Jahre vorkommen. Das heißt, es ist ein Handlungsdruck täglich in den Zeitungen, der die ganze Dimension zeigt. Und zugleich haben wir den schönen Klimaresilienzplan von Frau Merck, den ihr kürzlich im Stadtrat vorgestellt habt. Und das ist ja, der heißt ja so schön Klimaresilienz 2050. Und dann fragt man sich ja, haben wir denn noch so viel Zeit und müssten wir nicht schneller werden?
Also ich kann vielleicht als Biennale-Besucherin, die ich ja regelmäßig bin, sagen, die Biennale, ich meine, das ist schon hauptsächlich Fachpublikum, ne? Wenn man ehrlich ist. Und insofern ist es ein Fachaustausch, der jetzt so jemanden wie mir eine unglaubliche Motivation gibt, im Konkreten in München dran zu bleiben und auch zu sehen, wie machen das andere. Alle haben ähnliche Probleme. Und ich glaube, da nimmt man was mit, was man dann vor Ort in der eigenen Arbeit wieder umsetzen kann, weil am Ende geht es ja immer darum, was kommt analog am Ende bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Wozu hilft es? Und insofern wirken solche Ausstellungen ja auch im Kopf nach, ne? Das ist ja gerade das Schöne. Und da kann man als Ressource drauf reagieren. Jetzt unser Resilienzplan, also die ganzen Konzepte, die wir machen, die sind erstmal so angelegt, dass wir sagen, wir versuchen einzuschätzen, in welche Richtung wir uns bewegen müssen, wenn wir dann in einzelnen Projekten vorangehen, dass wir uns die Zukunft nicht verbauen. Und was müssen wir anlegen, was wir noch heute tun können? Man kann ja im Laufe der Zeit eine ganze Menge nachsteuern, aber ein Baum, den ich heute nicht pflanze, wird ein Mensch, der heute 5 ist, halt, wenn er so alt ist wie ich, niemals sehen. Das ist sehr simpel. Und 2050 ist natürlich so ein Datum, was jetzt aufgrund dieser ganzen Analysen, mit denen wir arbeiten, ein ziemlich entscheidendes ist. Ich meine, es gibt Studien, die besagen, dass es in München auf jeden Fall 2050 so heiß sein wird wie heute schon im Mailand. Das ist schon eine Ansage, da sind wir nicht drauf vorbereitet. Und man hangelt sich dann natürlich so lang. Am Ende muss man immer, das habe ich auch schon mehrmals vertont, glaube ich, in diesen 3 Zeitebenen und Maßstabsebenen unterwegs sein. Was kann ich jetzt konkret machen? Ja, da erlangt das Baumpflanzen nicht. Da muss ich vielleicht eine Wasserfläche oder irgendwas machen, was ein bisschen schneller wirkt. Was kann ich mittelfristig entwickeln? Das ist jetzt eher die Ebene unserer Bebauungspläne. Das sind so Konzepte wie die Kirschgärten. Und langfristig muss ich vielleicht ganz viele Dinge nicht machen. Und damit kommt dann wieder unsere Kompetenz zum Tragen. Ich meine, als Stadtbaurätin, für was bin ich verantwortlich? Bevor wir noch über das Bauen und das Haus reden, für den Raum. Also unsere Kompetenz ist eigentlich, wie gehen wir diesen Raum der Stadt München in der Verflechtung mit der Region an? Wo haben wir da Verantwortungen? Wo lassen wir Flächen frei? Wo schauen wir uns den Untergrund? Also da will ich wirklich noch mal drauf zu sprechen kommen an, weil der Untergrund ist ganz oft vernachlässigt worden. Und auch zu dieser Frage Wirtschaftlichkeit, die Sie vorher Herrn Bogner gestellt haben. Ich meine, diese Tiefgaragen der 70er Jahre sind die riesen Altlasten, mit denen wir heute zu tun haben. Und wenn wir über Mobilitätskonzepte reden, dann geht es jetzt auch nicht unbedingt darum, dass die Leute kein Auto mehr haben dürfen. Das ist vielleicht noch ein Weg dahin. Aber dass wir heute nicht die nächsten Altlasten für die nächsten 40 Jahre bauen. Also, und ich glaube, in der Verknüpfung viel vorher schon mal in dem integrierten Denken und Handeln, da steckt eine ganze Menge drin. Oder dem Wasser. Ich meine, Venedig ist ja unter vielerlei Gesichtspunkten, finde ich, die ideale Stadt für so eine Reflexion, wer schon mal dort
wenn
war.
Wenn der Meeresspiegel nicht wäre.
Naja, gut, ich habe schon öfter Gummistiefel gebraucht. Und andererseits, historisch gesehen, ist die Stadt ja auch so angelegt, dass viele dieser schönen, quadratischen, kleineren Quartiersplätze eigentlich Zisternen sind, um das Wasser aufzusammeln. Ja? Also insofern ist das, was ich vorher gemeint habe, so technische, funktionale Dinge verknüpft, aber mit einer Gestaltung. Und ich glaube, wir haben ganz lange den Fehler gemacht, dass wir von der Funktion ausgegangen sind und dann gestaltet haben. Und ich denke, jetzt müssen wir von dem Raum und dieser Ressource Raum, die wir zur Verfügung haben, ausgehen und dann überlegen, wie wir das richtig zusammenbringen. Also das ist schon auch eine intellektuelle Denksportaufgabe und nicht nur jetzt, ich sag mal, was ich mit BIM-Verfahren und irgendwelchen Gesetzen erschlagen kann. Und dafür braucht man den Austausch. Ich meine, wir wissen, dass wir viel mehr Luft, Grün und Wasserreservoirs brauchen. Und eigentlich muss ich da sofort damit anfangen. Also ich beschäftige mich mit seit einiger Zeit wirklich damit, was diese Zisternenfrage bedeuten könnte. Das ist jetzt sehr plakativ. Ich kann es auch fachlich nicht besser übersetzen. Aber jetzt gerade die letzten Tage, ich bin 3-mal granatenmäßig nass geworden. Und ich meine, dieses viele Wasser, ja, der Boden, so wie er heute ist, kann es nicht aufnehmen. Und dann wird es an irgendeiner Stelle zur Katastrophe. Also ne, wie nehmen wir dieses Wasser anders auf in unseren Städten? Und wieder Bogen zu den Kirschgärten. Also wir haben auch Kirschgärten, Dachgärten, wo das Schwammstadtprinzip halt dann auch eine Qualität wird für die Bewohner sofort. Aber natürlich muss man das pflegen. Mein Bauunterhalt ist auch so lange, wie es uns Baumenschen gibt, oder? Dass ich mich um die Dinge kümmern muss. Und einfach halten, was Frau Endres predigt, war auch schon immer ein gutes Motiv. Aber ich denke, die Digitalisierung, die KI, all diese Dinge, die hilft uns, Sachen schneller zu erkennen. Und was auch toll ist und was man auf diesen Biennalen lernen kann, weil wir so digital sind, in einer ganz anders vernetzten Welt, können wir unsere Kompetenzen, unsere Erfahrung und unser Know-how einfach auch anders austauschen, viel schneller. Und da braucht man keine Expedition mehr. Man kann mit Kollegen in Afrika kommunizieren. Und die haben, also, ne, da kann man ganz andere Verknüpfungen herstellen.
Aber
ich bin
auch
begeistert.
Es ist eine Fachausstellung für Fachpublikum hauptsächlich. Und Sie sagten ganz richtig vorhin, das muss auch ankommen bei den Menschen. Jetzt, Herr Bogner, mal die Frage an Sie. Kommt das denn an aus Ihrer Erfahrung? Also wenn Sie hier mit der Nachbarschaft geredet haben, mit irgendwelchen Bürgerbeteiligungen, auch vielleicht jetzt mit den ersten Interessenten, kommt das an, dass das so ein nachhaltiges Quartier ist? Oder ist die einzige Frage, was kostet die Wohnung?
Nein, das kommt tatsächlich an. Gell? Also wir führen ja einen intensiven Dialog hier mit den Nachbarn. Von Anfang an hatten auch erst letzten Freitag ein Nachbarschaftsfest, wo über 400 Nachbarn gekommen sind. Und die interessieren sich auch sehr stark, was inhaltlich hier passiert. Ja? Geben auch viele Anregungen. Wir öffnen hier ja ein Quartier. Heute ist das komplett verbaut, nicht zugänglich. Zukünftig öffnen wir das, weil ja ein großer Park ist, der auch, den ich so als Begegnung sehe zwischen dem Quartier und dem Nachbarn. Und ich bin überzeugt, dass wir durch gute Beispiele, durch auch Überzeugung, die wir weitergeben, auch so einen Funken weitergeben können. Gell? Und jeder von uns selber hat ja auch eine Verantwortung und auch eine Motivation. Und ich glaube schon, dass wir, wenn wir uns zusammentun, hier für das Thema vor allen Dingen Lösungsansätze aufzeigen. Also was ich schwierig finde, wenn wir nur Themen schlecht reden und nur da stehen bleiben, die Welt wird schlechter und verändert sich, sondern dass wir aufzeigen, was können wir tun. Und darum wollen wir auch, sagen wir mal, auch motiviert durch die Biennale mit den Kuratoren Ende Oktober hier auch unter Planern, unter Finanzpartnern, Banken, also alle, die mit Quartiersentwicklung zu tun haben, eine Weiterentwicklung machen. Wie werden klimaresiliente Quartiere denn geplant und umgesetzt? Und wollen hier das nutzen, um auch dieses Thema hier in München auf eine andere Ebene zu bringen und auch die Bedeutung hervorzuheben.
Aber es wäre eigentlich, müsste ja Ihr Traum sein, zu sagen, okay, die Biennale, die ja eben ein bisschen abstrakt für Fachpublikum ist, dann quasi auf diese Art und Weise auch runterzubringen zu den normalen Bürgern, zu denen, die es letztendlich dann auch bewohnen, diese Quartiere.
Ja, das war unsere Absicht. Und wir freuen uns, wenn es so gelungen ist. Wir enden ja den Film mit einer Call to Action sozusagen. Da steht der Satz, take responsibility, the time for action is now. Das heißt, jede Person hat auch eine Verantwortung und sollte tun, was er sie tun kann. Und es geht darum, jetzt zu agieren, jetzt diese Maßnahmen zu ergreifen und jetzt diese Transformation zu starten.
Time for action is now ist schön, abgesehen von der Zeit, die uns jetzt ausgeht leider. Die Zeit geht eben auch aus beim Anpassen auf die Klimaveränderung. München 2050 finde ich nach wie vor von der Jahreszahl nicht geschickt gewählten Titel. Und deshalb vielleicht nochmal an Wolfgang Bogner die Frage, welchen Hebel kann man denn jetzt als Bauherr wirklich auch als erstes in die Hand nehmen, um zu sagen, wir können jetzt so schnell wie möglich das Klima optimaler in den Griff bekommen und diese gewaltigen Herausforderungen aus baulicher Sicht verändern?
Ja, wir haben als Projektentwickler gigantische Möglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten, das gleich von Anfang an richtig umzusetzen. Und das geht auch nur mit einem extrem starken Team und in einer kooperativen Zusammenarbeit mit der Stadt und auch mit den Beteiligten Gleichgesinnte finden, ja, und Dinge umsetzen. Das ist das, was uns total motiviert. Und ich verstehe uns da als ganz kleines Rädchen in einem großen Zahnwerk. Und ich habe aber so ein Bild, wenn diese Rädchen in Summe greifen, wenn wir uns vernetzen, wenn wir auch Beispiele zeigen, die in 5, in 10, in 20 Jahren funktionieren, sind es Leuchtturmprojekte, die eine Wirkung haben können. Gell? Und wir machen das, weil wir davon absolut überzeugt sind. Also und diesen Freiheit, Gestaltungsraum zu haben, das ist für uns was besonders Schönes. Gell? Ich glaube, wir hätten ein Problem damit, wenn wir alles vorgegeben bekommen würden. Sondern für uns ist es so, dass diese Thematik sich verändern wird in Zukunft. Das heißt, es wird ein Lernprozess, den wir gemeinsam starten und wo wir in 5 Jahren nochmal auf einem ganz anderen Niveau sind, wie wir damit umgehen können und was wir tun können. Wir sind motiviert, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, wir packen an der Stelle mit an, um nachhaltige und lebenswerte Quartiere zu schaffen.
Und wir haben ja auch die große Ehre, mit unserer Munich Innovation Crew euch begleiten zu dürfen bei den Kirschgärten. Ist auch als Disclaimer hier nochmal wichtig. Deshalb ist mir das Projekt natürlich sehr vertraut. Und ich denke, eine Besonderheit ist ja auch, wenn man sagt, wo fängt man an? Das Quartier, was ihr euch rausgesucht habt, wo ihr ja auch mit Eckpfeiler spezialisiert seid auf dieses Thema Versiegelung. Vielleicht dazu noch einen Satz.
Ja, weil das auch von der Überzeugung kommt, dass wir sagen, wir schauen als Eckpfeiler vor allen Dingen versiegelte Flächen an und haben diesen Blickwinkel der Entsiegelung. Gell? Das ist für uns zutiefst nachhaltig, darüber nachzudenken. Gell? Und das motiviert uns. Man merkt es hier an der Stelle, das ist natürlich sehr herausfordernd, weil man hat ein lebendiges, anderes Quartier unter ganz anderen Prämissen funktioniert und man baut es um. Aber das ist das, was wir können, was wir verstehen und was wir auch umsetzen. Also das ist unsere DNA.
Ich würde gerne noch was sagen. Zu diesen Zahlen. 30 Jahre ist ja etwas, was man so als Mensch sich ganz gut noch vorstellen kann. Daher kommt das natürlich auch. Unser Stadtentwicklungsplan sollte ja München 2040 heißen.
Ja, ich habe erst letzte Woche gehört, der heißt jetzt anders.
Umgedeutet, weil im Stadtrat alle gesagt haben, wir wissen das ja alles gar nicht, was da kommt. Und dann haben wir ihn nach dem Jahr benannt, in dem er beschlossen wurde, 2024.
Musstet ihr jetzt alles neu drucken?
Nein, das habe ich abgelehnt. Das wäre ja Unfug gewesen. Aber ich finde, das passt eigentlich zu dieser Programmatik ganz gut, weil das beginnt ja jetzt. Ja, ab jetzt wollen wir das anders machen. Und wenn ich das so im Übertragenen sehe, ich meine, im normalen Leben, wenn du irgendwas freilegst oder sauber machst, würdest du ja nicht sofort wieder den Dreck drüber schütten. Wenn wir jetzt so eine Fläche entsiegeln und hinterher 2 Drittel wieder mit Beton zuknallen, haben wir eigentlich nichts anders gemacht, als eigentlich vollkommen unwirtschaftlich unsere Arbeit wieder zunichte gemacht. Und deswegen, wenn ich jetzt so ein Bild für mich selber so erfinde, ja, woran will man eigentlich arbeiten? Der Mensch ist ja schon ein sehr soziales Wesen, der immer nachahmt. Ne? Die ganze Welt ist voll Dingen, plötzlich sind sie da und alle haben sie. Und das sieht man ja auch beim Bauen, wenn man durch diese Einfamilienhausgebiete geht. Deswegen denke ich, könnten wir so eine Manufaktur der Nachhaltigkeit machen. Das sind eigentlich unsere Städte. Und wenn wir da gute Beispiele haben, wie jetzt in den Kirschgärten, im größeren, aber im kleineren, im Bestand, dann machen das die Leute nach. Also eigentlich so diesen Baumarkteffekt nutzen, wo dann jeder plötzlich so einen komischen Zaun da hat. Also wenn wir das für die Nachhaltigkeit schaffen,
mach es zu deinem Projekt.
Dann glaube ich, wird es im Kleinen und im Großen, eigentlich könnte das so ein echter Changemaker sein. Also Sie sehen, bin total überzeugt.
Danke für deine Zeit mit Munich Next Level. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert, tatendurstig und mutig, die Stadt besser zu machen. Dann teile den Podcast doch gerne auf Social Media, leite ihn einfach gleich per WhatsApp weiter an ein paar Freunde oder empfehle uns im Gespräch mit deinen Leuten. Und hinterlasse uns doch bitte ganz kurz ein paar Sterne auf Spotify, Apple oder der Plattform, wo du uns gerade hörst. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an das wunderbare Team, für den wir immer großartigen Einsatz haben.